Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Im Vergleich zu Fördergiganten wie den Golfstaaten, Russland oder auch den USA ist die heimische Branche natürlich ein Zwerg. Aber Erdöl und Erdgas, die werden auch hier gefördert. Und das fast ausschließlich in Niedersachsen. Noch muss man sagen, denn die früher so umworbene Industrie, die ist vielen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Förderregion zwischen Bremen und Hamburg unheimlich geworden. Erdbeben und Leckagen, die treiben die Menschen auf die Barrikaden. Und nicht zuletzt wegen dieser Proteste hält sich die Industrie mit neuen Projektanträgen zurück. Und inzwischen geht auch die Politik auf Distanz. Die niedersächsischen Grünen, die wollen die heimische Förderung jetzt per Gesetz sogar ganz beenden. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde berichtet.
Lass mal runter.
Im Frühjahr 2015 steht Henning Brandt auf einem mehr als 60 Meter hoch aufragenden Förderturm. Der Bohrbetriebsführer trägt Helm und Kittel, breitbeinig trotz der dem Wind. Brandt schaut zu, wie sein Kollege im Leitstand das mächtige Hebewerk dirigiert.
Wir gucken, wo befindet sich jetzt der Meißel.
Feingefühl ist gefragt, um die einzelnen Rohrsegmente über dem Bohrloch in Position zu bringen. Immer tiefer beißt sich der diamantbesetzte Bohrmeißel in den Untergrund. Das Erdgasfeld Völkersen liegt östlich von Bremen im niedersächsischen Landkreis Verden. Mit ihren Bohrungen hier hoffen die Ingenieure auf noch mehr Methan, also Erdgas, in einer Lagerstätte in rund 5000 Metern Tiefe zu stoßen. Die Regie führt hier das größte deutsche Förderunternehmen Wintershall-Dea. Schon 100 Jahre bevor sie mit der BASF-Tochter Wintershall fusionierte, war die DEA darauf spezialisiert, Bodenschätze auszubeuten. Tatsächlich begann das Erdölzeitalter nicht in den US-Bundesstaaten Texas und Pennsylvania. Die erste Pferdekopfpumpe ging in Wietze bei Hannover in Betrieb. Bei vielen Projekten ist Wintershall DEA heute mit ExxonMobil, dem zweitgrößten Akteur, verbandelt. Die heimische Förderindustrie beschäftigt rund 8000 Menschen. Mit eingerechnet sind Zuliefer- und Dienstleistungsbetriebe, die in der Region ansässig sind. Zuständig etwa für die seismischen Erkundungen und Bohrungen. Sicherheit, sagt Brandt, ist dabei das oberste Gebot.
Wir versuchen, alle erdenklichen Risiken auszuschließen, wenn zum Beispiel Hochdruckformationen eintreten, wenn wir einen Gestängebruch haben. Das bringt meinen Zeitplan durcheinander und kostet uns dann eben auch sehr viel Geld.
Geld ist der wichtigste Faktor im Kalkül. Preisverfall und sinkende Nachfrage weltweit. Neue Bohrprojekte rentieren sich hierzulande kaum mehr. Rund 1500 Öl- und 450 Gasbohrstellen sind im Lande noch aktiv. Nach derzeitigen Prognosen würde es beim Erdgas noch 7 Jahre, beim Erdöl doppelt so lange dauern, bis die sicheren Reserven erschöpft sind.
Deutschland ist massiv abhängig von den Importen von Erdöl und Erdgas aus anderen Teilen der Erde. Nur zu einem ganz, ganz geringen Prozentteil können wir diesen Bedarf selber decken. Das heißt, wenn wir von der Importabhängigkeit wegkommen wollen, dann brauchen wir eine starke, eine gute, eine schnelle Energiewende. Das heißt, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da führt kein Weg dran vorbei.
Imke Bühl, energiepolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Hannover, fordert einen sofortigen Bohr- und Erkundungsstopp. Um die internationalen Klimaziele zu erreichen, müssten fossile Rohstoffe im Boden bleiben.
Wir alle wünschen uns zeitnah eine CO2-freie Gesellschaft. Tatsache ist, wir müssen Übergang gestalten.
Erwidert Ludwig Möhring diplomatisch. Dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie, kurz BVEG, fallen viele gute Gründe ein, warum gerade Erdgas noch für Jahrzehnte unverzichtbar ist.
Erst recht in Deutschland, wo wir sehr zeitnah aus Atomenergie und relativ zeitnah aus der Kohleverstromung aussteigen, brauchen wir Erdgas noch sehr viel dringender, wenn es darum geht, jetzt hier die Stromversorgung sicherzustellen, wenn Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint. Tatsache ist auch, halb Deutschland heizt mit Erdgas.
Doch die Erdgasfördermenge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Im Vorjahr waren es rund 6 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Das entspricht gerade einmal 7% des jährlichen bundesdeutschen Bedarfs. In Niedersachsen fördern die Unternehmen sogenanntes Tight Gas aus Sandstein unter Einsatz von hohem hydraulischen Druck und Chemikalien. Mit diesem sogenannten konventionellen Fracking lassen sich auch versiegende Zapfstellen stimulieren, damit das Gas wieder von sich aus dem Bohrloch strömt. In den USA wird die Methode genutzt, um Öl und Gas aus Kohleflözen und Tonstein nahe der Oberfläche herauszubrechen. Dürften sie die gewaltigen Potenziale von Schiefergas hierzulande ausbeuten, würde das auch die Karten der heimischen Unternehmen gänzlich neu mischen. Doch Möhring winkt ab.
Deutschland hat sich sehr stark festgelegt und wir werden es ohne den gesellschaftlichen Konsens hier eine solche Förderung in Deutschland nicht sehen.
2017 trat das sogenannte Fracking-Gesetz in Kraft. Die Schiefergasförderung ist seither generell verboten. Das seit Jahrzehnten in Norddeutschland praktizierte Fracking in tieflagernden Schichten dichten Sandsteins bleibt hingegen erlaubt, wenn dabei strenge Auflagen eingehalten werden. Wegen der anhaltenden Bürgerproteste hat die Branche aber seit 2011 keinen neuen Antrag auf einen Tight Gas Frack mehr gewagt.
Ich habe da so eine nette Platte einfach drüber gelegt, damit ich die auch nicht immer sehe.
Das sind Harisse, die einmal jetzt komplett durch die Fliesen gehen und die enden dann da hinten.
Die Gasförderung löst in der Region immer wieder leichte Beben aus. Hausbesitzer Sieglinde und Martin Wolf zeigen auf die Risse im Boden und der Mauer. Die Wolfs haben ihr Eigenheim selbst gebaut, in Bodel im Landkreis Rothenburg. Zuletzt zitterte die Erde hier im Mai, besonders heftig 2004.
Das war zur Frühstückszeit um 9 Uhr, gab es einen Knall. Ich dachte erst, eine Gasleitung oder irgendwas wäre explodiert. Ich habe den Gashahn zugedreht. Ja, und dann haben wir erstmal versucht zu analysieren, was das überhaupt war. Naja, wenn man davon ausgeht, wie viel zigtausend Kubikmeter jeden Tag entzogen werden, den Erdreich hier, dass da irgendwann eine Bewegung mal stattfinden wird, das ist ja klar.
Die nächste Förderstelle liegt gleich hinterm Gartenzaun. Der Landkreis hat eine Schlichtungsstelle eingerichtet, doch Familie Wolf sieht sich auf dem Schaden sitzen gelassen. Laut Gutachter 50.000 Euro. Andreas Ratjens, Landwirt und Umweltaktivist, führt den Reporter zu einem Förderplatz des Konzerns Wintershaldea in der Nähe der Stadt Rothenburg. Hier wird sogenanntes Lagerstättenwasser in einem Tank gesammelt, mit dem Erdgas hochgefördert aus der Tiefe. Das Wasser kann mit Quecksilber, Benzol und radioaktiven Substanzen belastet sein. Es wird vom Gas getrennt, in Tankwagen zu stillgelegten Bohrstellen gebracht und dort zurück ins Gestein verpresst.
Wenn es jetzt zu einer Havarie kommen würde und der Schlauch abreißt, dann würden natürlich ein erheblicher Teil an Flüssigkeiten in den öffentlichen Raum gelangen. Und so schnell kann man gar nicht reagieren hier in einem Wasserschutzgebiet. Und das kann ich als Bürger überhaupt nicht verstehen.
Der bislang größte Umweltskandal flog 2019 in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim nahe der Grenze zu den Niederlanden auf. Wegen eines verrosteten Rohres waren bei einer Verpressbohrung von Wintershaldea 4 Jahre lang unbemerkt über 200.000 Kubikmeter giftiges Lagerstättenwasser ausgelaufen und womöglich bis ins Grundwasser gelangt. Ludwig Möhring vom Branchenverband BVEG betont, dass die Verpressung von Lagerstättenwasser ein seit Jahrzehnten erprobtes Verfahren sei.
In dem Zusammenhang sind natürlich Vorfälle wie zum Beispiel der in Emlichheim höchst unerfreulich und völlig zu Recht wird er von allen Beteiligten, nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Behörden, von den Gemeinden, von den Menschen vor Ort und auch von Bürgerinitiativen sehr genau beobachtet. Hier ist jetzt ein Vorfall passiert, der wird, wie sich das gehört, genauestens untersucht und das entwichene Lagerstättenwasser wird zurückgefördert.
Die grüne Landtagsfraktion will das Bundesbergrecht ändern und jede Form von Fracking dauerhaft verbieten, ganz im Sinne vieler Bürgerinitiativen im Lande. Der Ruf nach einem Fahrplan für einen schnellen Ausstieg aus der heimischen Förderung von Öl und Gas stößt selbst in der rot-schwarzen Regierungskoalition in Niedersachsen auf Zustimmung, wenn der Zeitplan realistisch ist. Denn es habe keinen Sinn, das dann nicht mehr geförderte Erdöl und Erdgas durch Importe zu ersetzen, mit schlechterer CO2-Bilanz und womöglich höheren Kosten für die Verbraucher.
Ende des Erdgas-Frackings in Deutschland. Die Grünen in Niedersachsen wollen den sofortigen Ausstieg aus der Förderung.